Ja, wir sind im Römerbrief fast am Ende angekommen. Wir wollen heute Römer 16, die Verse 17 bis 20 betrachten, beziehungsweise heute und nächstes Mal. Zunächst die Frage, kann man mich hinten so gut verstehen? Kommt alles an? Ja, okay, wunderbar. Meistens höre ich hinterher, ich spreche zu leise und dann ist es zu spät. Dann kann ich es nicht mehr ändern. Ich möchte diesen Text uns kurz vorlesen. Da lesen wir in Römer 16 ab Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und durch und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan und euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Lass mich nochmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Wort und diese Verse aus deinem Wort und bitten dich, dass du Gnade schenkst zum Hören und Gnade gibst zum Reden, sodass jeder gesegnet wird. Im Namen Jesu. Amen. Ich habe diesen Abschnitt tatsächlich in zwei Predigten eingeteilt, weil es sonst zu lang werden würde. Und ich will euch bei der Hitze nicht unnötig strapazieren. Und so hoffe ich, dass wir heute ein bisschen früher nach Hause kommen. Die kühle Badewanne oder wo auch immer hin. Ja. Paulus spricht hier am Ende seines Briefes an die Römer noch eine Warnung aus, nachdem er erst die ganzen Grüße an die lieben Geschwister mit den verschiedenen Eigenschaften da niedergeschrieben hat und sie gegrüßt hat und sie die Herzlichkeit und Liebe in dem Brief des Paulus erfahren und gespürt haben, kommen hier noch Warnungen davor, dass sie sich von gewissen Menschen eben fernhalten sollten, ja, sie regelrecht meiden sollten. Warum spricht Paulus das aus? Weil diese Menschen, sie bringen Trennungen und Ärgernisse in die Gemeinde. Sie zerstören dadurch Gemeinschaft, machen sie kaputt, sie zerstören Beziehungen. Und das wollen wir ja gerade nicht, denn an unserer Liebe untereinander wird man uns ja erkennen und das spricht von sehr starker, von sehr inniger Gemeinschaft. Wie machen sie das? Was machen sie genau? Sie bringen Gedanken mit hinein in die Lehre, die Paulus eben nicht gelehrt hat. Paulus kann das noch so sagen, er hat ja hier einen Teil des Wortes Gottes geschrieben. Ich habe mir mal angeschaut, wie die heutige Definition von Irrlehre, um was es hier ja geht, eigentlich aussieht. Und da lesen wir, und das ist der erste Punkt, die heutige Definition von Irrlehre, die lautet folgendermaßen: Eine Irrlehre ist ein Konzept, das im Widerspruch zu den offiziell anerkannten und festgelegten Glaubenssätzen einer Religion und in dem Fall insbesondere des Christentums besteht. Sie wird als abweichend von der anerkannten Lehre betrachtet. Weiter, der Begriff der Irrlehre leitet sich von Irren ab. Also Irren ist zunächst einfach mal von der Norm abweichend, von dem, was man kennt, von dem, was Standard ist, abweichen. Im historischen und religiösen Kontext bedeutet es, dass eine Idee oder Auslegung nicht dem kanonischen Fundament, in dem Fall, was wir vor uns liegen haben, die Bibel, dass es eben nicht diesen Schriften folgt. Bezieht sich in dem Fall als allgemeine Definition nicht nur auf das Christentum, nicht nur auf die Heilige Schrift, sondern natürlich auch auf andere Religionen, aber bei uns im Christentum eben speziell auf die Bibel. Der Theologe Harold Brown definiert als Irrlehren oder auch Häresien genannt diejenigen Lehren, die das Wesen des Glaubens so fundamental verändern, dass man sich nicht länger darauf verlassen kann, dass er rettender Glaube ist. Also die den Glauben an das, was wir glauben, das wird so stark verändert, dass es nicht sicher ist, dass das, was du glaubst, wirklich dazu führt, dass du gerettet bist, wirklich zum rettenden Glauben dich bringt und rettender Glaube in deinem Leben bewirkt. Er findet, und ich habe mich an ihm ein bisschen orientiert in dem Fall, er findet im Neuen Testament drei Konzepte, die als falsche Lehre oder Heresie eingestuft werden können. Und die erste Geschichte, mit der wir uns heute auch befassen wollen, ist die Gesetzlichkeit. Das heißt, Gesetzlichkeit bedeutet so viel wie, du wirst errettet durch gute Werke. Wir nennen es auch Werksgerechtigkeit. Das zweite Konzept der Irrlehre, das wäre das Gegenteil. Also einmal die Gesetzlichkeit und zum anderen jetzt das zweite, die Gesetzlosigkeit, wo es gerade ins andere Extrem dann überschlägt. Und das ist so das Motto, das wir, glaube ich, heute weit verbreitet sogar finden. Das ist das Prinzip, ist der Mensch einmal errettet, spielt es keine Rolle mehr, wie er lebt, wie er sich verhält. Und ich weiß, das war in meiner Jugend oft die Diskussion, oft die Frage, ja, wenn ich gerettet bin, kann ich dann leben, wie ich will? Interessante Gedanken, die man dazu äußern kann und finden kann. Und das ist sicher deshalb auch die bedeutsamste Irrlehre unserer Zeit. Und ich bitte euch, im Hinterkopf wirklich zu behalten, Irrlehre, das bedeutet, dass die Lehre, die hinter so einem Konzept steht, die hinter hinter solchen Predigten auch steht, die Lehre führt dich nicht zum wahren Glauben, sondern zu einem falschen Glauben. Sie wiegt dich in einer falschen Sicherheit. Okay? Also erstens, die Gesetzlichkeit, sie wiegt dich in Sicherheit dadurch, dass du gute Werke tust, dass du viel arbeitest im Werk des Herrn und dir dadurch den Himmel verdienst. Das zweite eben die Gesetzlosigkeit. Du kommst zu Christus, du entscheidest dich für Christus und dann lebst du aber dein Leben so, wie du willst. Wir sind zur Freiheit berufen und das heißt, wir dürfen leben, wie wir wollen. Dass dieses Konzept der Freiheit aber mit diesem Bibelvers überhaupt nicht gemeint ist, das wird gar nicht hinterfragt. So, und das Dritte, was wir im Neuen Testament auch finden, ist der Gnostizismus. Es ist eine von natürlichen Menschen, von ungläubigen natürlichen Menschen entwickelte Weltanschauung, die uns auf eine Art und Weise von persönlicher Schuld und Sünde befreit und uns eben eine einfache Errettung dadurch möglich macht. Und letztlich geht es auch darum, das Göttliche in dir selbst zu erkennen, zu entdecken oder zu fördern. Christus wird auf eine Weise geehrt, gleichzeitig aber wird geleugnet, dass dieser historische Mensch, Jesus Christus, derjenige ist, durch den du gerettet werden kannst. Das ist so der Gnostizismus, da spielen viele, viele Elemente mit rein, viele Facetten, aber das ist vielleicht so zusammengefasst. Petrus, er sagt dagegen in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem sie sollen gerettet werden. Also das ist eine sehr klare Aussage und diese Art des Gnostizismus ist dann sehr leicht abzuweisen, einerseits aber trotzdem, weil er eben eine leichte Art, eine einfache Art darstellt, Schuld und Sünde mit Schuld und Sünde umzugehen und sie wegzuschaffen. Deshalb ist er halt trotzdem interessant und auch populär. Das ist der erste Punkt, die Definition von Irrlehre. Wenn wir von einer falschen Lehre reden, dann ist es so, dass wir zunächst mal die richtige Lehre kennen müssen. Ein Kriminalkommissar, den wir kennen, der hat uns mal erklärt, wenn Sie Falschgeld erkennen wollen, dann müssen Sie was machen? Sie müssen erstmal das echte Geld ganz genau kennen, jedes einzelne Detail vom echten Geld kennen, damit sie das echte Geld vom falschen Geld unterscheiden können. Und so ist es natürlich auch mit der Lehre des Wortes Gottes. Und so ist unser Punkt 2, mein Punkt 2, die richtige Lehre, die eben im Römerbrief entfaltet wird von Paulus. Paulus, er hat den Römern gegenüber und natürlich auch allen anderen, die diesen Brief lesen werden, sowohl damals als auch uns heute, als auch denjenigen, die sie den Brief zukünftig lesen werden, er hat die richtige, die wahre Lehre entfaltet. Und es ist unsere Aufgabe, sie zu kennen, sie zu betrachten, sie anzusehen. Und ich habe mal so 22 Punkte zusammengefasst. Keine Angst, wird nicht jeder Punkt 5 Minuten lang, sonst wird es nicht mit der Kürzung. Zusammengefasst die von Punkten, die wir im Römerbrief finden als Lehre. Und diese wahre Lehre, die Paulus entfaltet, sie redet davon, erstens, dass jeder Mensch Sünder ist. Ohne Ausnahme, jeder Mensch ist Sünder und damit werden wir alle, das ist der zweite Punkt, nicht gerecht vor Gott. Keiner ist gerecht vor Gott. Sünder, keiner ist gerecht vor Gott. Punkt 3 ist, Gott ist ein gerechter Richter. Er wird deshalb, Punkt 4, gerecht richten, lesen wir in Römer Kapitel 3. Gott, ein gerechter Richter, der gerecht richtet. Fünftens, jeder Mensch wird zu Recht bestraft mit dem ewigen Tod. Das ist die Grundlage. Jeder Mensch ohne Christus wird mit dem Tod bestraft. Das ist die Folge davon, dass keiner von uns gerecht ist. Sechstens, Jesus Christus ist eine Gabe Gottes. Siebtens, so wie der Lohn der Sünde der Tod ist, so ist eben diese Gabe Gottes ewiges Leben in Christus. Römer 6, Vers 23. Paulus redet davon, dass jeder Christ, jeder gläubige, wahrhaftig wiedergeborene Christ, dass der auch getauft wird. Und ich persönlich bin der Überzeugung, nicht als Kind getauft wird, sondern als Erwachsener, als wiedergeborener Mensch getauft wird. Neuntens, er lehrt, oder die wahre Lehre ist eben, dass das Gesetz gut ist. Das Gesetz ist gut. Es ist nicht falsch, es ist nicht verwerflich, es ist nicht gut, denn es dient zur Erkenntnis der Sünde beziehungsweise zur Boshaftigkeit des Menschen. Zehntens, das Gesetz rettet nicht. Es war gar nicht gedacht zur Rettung. Also würden auch die Werke, die nach dem Gesetz erfolgen, niemals retten können. Punkt 11, wir sind frei vom Gesetz. Die richtige Lehre, sie redet davon, Punkt 12, Christus allein erfüllt die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, finden wir in Römer 8. Punkt 13, dass wir einen Geist der Sohnschaft empfangen haben, eben nicht der Knechtschaft, sondern der Sohnschaft. Wir sind Söhne, wir sind Miterben, wir sind seine Kinder, das haben wir schon gesehen, haben auch gesprochen darüber. Die richtige Lehre, rede davon, Punkt 14, dass wir eine Hoffnung haben bei ihm in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Punkt 15, dass diese Hoffnung zur Herrlichkeit, der wir entgegengehen, dass sie mit Leiden verbunden ist. Deshalb sollten wir wissen, wenn wir als Christen leiden, dann ist es das Normale. Jesus sagt selber, der Knecht kann nicht größer sein als sein Meister. Aber wir denken, wir schlenzen so ohne Leiden durchs Leben, wird nicht funktionieren. Das gehört mit zu der Lehre, zu der wahren Lehre, zu der richtigen Lehre, die Paulus hier im Römerbrief entfaltet. Aber es gehört eben auch dazu, Punkt 16, dass uns niemand mehr verklagen kann, wenn wir zu Christus gehören. Punkt 17, dass es Christus ist, von dem unsere Erlösung ausgeht, der uns auserwählt hat und nicht umgekehrt. Römer 9, Vers 18. Die wahre Lehre, die Paulus im Römerbrief entfaltet, redet davon, dass Gott mit Israel noch etwas vorhat. Ich weiß, dass das zwar im Widerspruch zur reformierten Lehre ist, aber die biblische Lehre, denke ich, die gibt es durchaus her. Ich möchte es einfach anfügen, weil wir im Namen das Wort reformiert haben und da verschiedene Hintergründe einfach sich öffnen. Dann Punkt 19, wir sollen unsere Leiber darbringen als lebendige, Gott wohlgefällige Opfer. Da kommen wir jetzt in die von der Theorie zur Praxis in Kapitel 12, Römer 12, Vers 1. Vers 20, Punkt 20, diese Errettung durch Jesus Christus hat Auswirkungen in unserem Alltag, in deinem und meinem Alltag, und zwar nicht gezwungenermaßen, nicht unter dieser Gesetzlichkeit, wir müssen, sondern freiwillig, weil wir verstanden haben, dass wir Errettete sind, dass wir Erlöste sind. Aus diesem Verständnis heraus werden wir freiwillig wiederum diese Gott wohlgefälligen Opfer darbringen und unsere Leiber hingeben. Die richtige Lehre, sie redet davon, dass wir, Punkt 21, eine Gemeinschaft der Heiligen sind, dass wir in eine Gemeinschaft der Heiligen hineingestellt sind. Und Punkt 22, dass wir in dieser Gemeinschaft zum Dienen berufen sind, dass wir alle die gleiche Grundlage haben. Wir sind alle errettet durch Jesus Christus. Wir sind alle verlorene Sünder gewesen und wir kommen zusammen in einer Gemeinde, um gemeinsam einander und Christus zu dienen. In allen diesen Punkten und noch vielen weiteren könnte man rausziehen, je nachdem, wie detailliert man das machen will. Da entfaltet Paulus die wahre und die richtige Lehre. Und das ist unsere Aufgabe, an dieser Lehre festzuhalten, sie zu betrachten, sie genau zu studieren. Genauso wie die Römer damals das machen mussten, damit sie auf dem Weg bleiben, damit sie treu bleiben, genauso ist das auch unsere Aufgabe, wird das auch unsere Aufgabe heute, oder ist das unsere Aufgabe heute? Das führt uns zu Punkt 3, falsche Lehren und der Umgang damit. Erstens die Gesetzlichkeit, das ist ja schon fast der letzte Punkt, zu dem wir jetzt schon kommen. Gesetzlichkeit, zur Zeit der ersten Gemeinden, und das haben wir ja im Römerbrief oft gesehen, war der Kampf mit der Gesetzlichkeit, mit dem Judaismus, mit der Beschneidung ein sehr großer Kampf. Und meistens hat sich sogar darauf beschränkt oder darin sehr stark ausgezeichnet, dass es eben darum geht, dass die Menschen in die Gemeinde gekommen sind und gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und die Beschneidung, sie war ein Zeichen zur Zugehörigkeit des alten Bundes, zum Bundesvolk Gottes, zu Israel. Das lesen wir in 1. Mose 17, Vers 10 und 11. Da sagt Gott das zu Abraham, dass es das Zeichen dieses Bundes wäre. Und da gibt es eben diese Juden, die gläubig geworden sind und die davon nicht wegkommen, die daran festhalten, die das als essentiell für einen wahren Gläubigen betrachten. Und deshalb kommen sie in die Gemeinden und bringen Junggläubige durcheinander, indem sie fordern, dass sie beschnitten werden, dass sie sich beschneiden lassen. Und das führt zu Ärger, das führt zu Streit, das führt zu Auseinandersetzungen, zu Unruhen. Und Paulus und Barnabas, die waren damals zu einer Zeit in Antiochien in der Gemeinde, sind von einer Missionsreise zurückgekommen, haben diese Auseinandersetzungen mitgebracht oder sind da hineingekommen. Die Frage der Beschneidung zur Errettung. Und um diese Frage zu klären, ist Paulus und Barnabas mit einigen anderen Geschwistern nach Jerusalem gereist. Ich möchte uns da kurz mit hineinnehmen in Apostelgeschichte 15. sind nach Jerusalem gereist, um genau diese Frage zu klären. Apostelgeschichte 15, Vers 1 und 2, aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, also von Jerusalem herab nach Antiochia herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet sein. Sie haben ihnen den Glauben abgesprochen. Und dann kommt Vers 2, da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Hier musste Autorität und Klärung geschaffen werden, damit die Gemeinde Ruhe und Frieden bekommen würden. Und dann lesen wir in den Versen 6 und 7 im gleichen Kapitel, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem sie aber eine große Auseinandersetzung hatten, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Schaut, die Ältesten und Apostel hatten wegen dieser Frage eine große Auseinandersetzung. Das war keine Kleinigkeit, diese Frage der Beschneidung. Für uns heute aus der Perspektive, aus der wir zurückblicken auf diese Geschichte, ist es vielleicht fast lächerlich. Ist es vielleicht eine Kleinigkeit. Für die damals war es eine riesige Sache. Selbst die Apostel und die Ältesten in Jerusalem, die zusammengekommen sind, haben wegen dieser Frage gerungen, sich auseinandergesetzt damit und sind aber auch zu einem Ergebnis gekommen. Vers 8 und 9, der Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Schaut, da möchte ich kurz einfügen, das ist der Grund, warum der Heilige Geist, nicht warum der Heilige Geist gekommen wurde, sondern dass die Geschwister in Sprachen gesprochen haben. Damit erkennbar war, hier ist der Heilige Geist da. Sie haben den Heiligen Geist wirklich bekommen, auch ohne Beschneidung. Sie gehören zum Volk Gottes, auch ohne Beschneidung, zur Gemeinde der Heiligen. Okay, der Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, in Klammer mit den Auswirkungen oder sichtbar durch das Zungenreden, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Also, das war so ganz grob das Ergebnis, zusammengefasst noch in Vers 11. Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Es ist die Gnade des Herrn Jesus Christus, der den Menschen den Glauben schenkt zu jeder Zeit, von Anbeginn an. Wie wurde ein Abraham gerettet? Aus Glauben. Lesen wir Hebräer 11. Die ganze Geschichte hindurch lesen wir davon, dass die Menschen aus Glauben durch die Gnade Jesu Christi gerettet worden sind. Dann haben diese Gemeindeältesten und die Apostel ein Schreiben aufgesetzt und haben diese Sache niedergeschrieben, haben sie schriftlich festgehalten und haben dann Paulus und Barnabas losgeschickt mit diesem Brief, mit diesem Schreiben, damit einfach in den Gemeinden wieder Ruhe einkehren würden. Und jetzt hatten die Juden, die kamen und die Beschneidung forderten, keine Basis mehr, mit der sie diese Beschneidung haben fordern können. Es läuft letztlich daraus hinaus, dass in Gemeinden Formen und Strukturen, um das mal auf heute ein bisschen versuchen anzuwenden, oft wichtiger werden wie der lebendige Glaube. Dass wir uns an Altem festhalten, an Traditionen festhalten und sagen, wenn das und das nicht erfüllt ist, ist unsere Erlösung gefährdet. Und das kann wirklich so weit gehen, dass es in Formen, in Strukturen einer Gemeinde hineinreicht. Formen und Strukturen einer Gemeinde sind nicht schlimm. Ich glaube, dass jede Gemeinde das sogar dringend braucht, dass diese Sachen sogar zur Tradition werden und dass auch das nicht dramatisch ist, nicht verwerflich ist. Aber wir dürfen niemals unsere Errettung daran festmachen, ob jemand die Hände hochhebt beim Beten oder sie faltet oder niederkniet oder steht oder was auch immer, an dem dürfen wir eben keine Errettung festmachen. Es ist nicht verwerflich. Aber es gibt, glaube ich, schon andere Dinge, die einfach klar sind, wie zum Beispiel, wenn wir Erwachsene taufen, dann taufen wir eben nur Erwachsene und keine Kinder. Menschen, die selber bezeugen können, dass sie gläubig geworden sind. Kinder, die werden hier gesegnet, wenn die Eltern das wünschen. Aber es wird keine Kindertaufe hier geben. Wir beten das Vaterunser, weil es Jesus seine Jünger gelehrt hat, hier zum Beispiel in unserer Gemeinde. Aber dadurch wird keiner errettet, auch wenn er betet, vergib uns unsere Schuld. Das rettet dich nicht, das muss klar sein. Und natürlich kannst du das Vaterunser einfach nur mitblabbern, das ist dein Problem. Wenn du das Vaterunser, wie es da steht, im Auftrag Jesu betest und darüber nachdenkst, was das für Worte sind, dann ist es kein leeres Gebet. Trotzdem, es wird dich natürlich nicht erretten. Und so gibt es andere Formen und Traditionen. Eine Gemeinde ist nicht Gemeinde von Christen oder Menschen werden nicht in einer Gemeinde errettet, wenn vorne zwei Kerzen brennen oder ähnliche Formen da sind. Das ist alles Beiwerk, das ist alles nett und schön. Aber das dient nicht zur Errettung eines Einzelnen. Paulus ergibt die richtige, die wahrhaftige, die vollkommene Lehre der Gemeinde in Rom vor. Trotzdem versuchen Menschen durch Befriedigung ihrer eigenen religiösen Gefühle und Vorstellungen einen Weg zu finden, Gott noch mehr zu gefallen und dadurch die Errettung noch sicherer, noch fester zu machen. Wir haben heute natürlich die Werksgerechtigkeit sehr stark verbreitet in der katholischen Kirche, beim Rosenkranz beten oder auch sogar beim Vaterunser beten, das zur Vergebung der Sünden tatsächlich dann dient und die Menschen freigesprochen werden, ja, selig gesprochen werden. Aber das ist niemals Sinn der Sache, das war niemals so gedacht und das dient auch nicht wirklich zur Errettung. Mein letzter Punkt ist Punkt 4. Was können wir aus diesem Ganzen lernen, aus dieser Gesetzlichkeit? Zunächst mal das, was wir von diesem Geldschein lernen. Wir sollen das Richtige, das Wahre, das Vollkommene lesen, betrachten, das heißt darüber nachdenken, nachsinnen, überlegen, wie es zum eigenen persönlichen, wie es im Leben, im eigenen persönlichen Leben anwendbar wird. Das, was da steht im Wort Gottes, das ist ja nicht einfach nur ein Buch, das wir lesen und dann in den Schrank stellen. Das ist ja ein Buch, das unser Leben neu machen will, das unser Leben, dein Leben verändern will, das dir helfen will, im Alltag in der Heiligung voranzuschreiten, die durch den Geist Gottes in dich hineingelegt ist. Aber du musst mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, sonst wird das nicht. Der Heilige Geist drängt dich nicht. Das ist das Erste. Zweitens, wir sollen lernen, dass Traditionen nicht prinzipiell falsch sind, dass sie gute Seiten haben und dass die Frage ist, was wir daraus machen. Wir können Traditionen haben, so viel wir wollen, solange sie leer sind im Herzen, ist es nichts. Und wenn wir sie dazu benutzen und davon eine Errettung abhängig machen würden, ist es auch nichts. Und drittens, wir sollen verstehen, dass unsere Errettung, deine Errettung, allein Gottes Werk ist. Es ist nicht deine Entscheidung in erster Linie. Es ist nicht deine Entscheidung in erster Linie. Wir haben gehört, wir sind vom Vater berufen. Wir sind von Christus geliebt. Er ist ans Kreuz gegangen für dich und mich. Er hat sich lassen schlagen. Er hat geblutet. Er hat deine Schuld getragen, bezahlt. Und der Heilige Geist, den er uns gegeben hat, er leitet uns, er heiligt uns und führt uns jeden Tag, wenn wir ihn in uns arbeiten lassen, wird er uns verändern. Vom Vater berufen, von Christus geliebt, geleitet und geheiligt durch den Heiligen Geist. Das sollten wir merken. Die wahre Lehre betrachten, nicht Traditionen prinzipiell verwerfen, verstehen, dass unsere Rettung, dass deine Rettung, dass meine Rettung Gottes Werk ist. vom Vater berufen, von Christus geliebt, geheiligt durch den Heiligen Geist. Damit möchte ich schließen. Amen. Und ich möchte noch beten. Jesus Christus, du nimmst uns mit hinein in dein Wort, das du uns gegeben hast, und du zeigst uns das, was richtig ist, in 15 langen, langen Kapiteln, die vollgepackt sind mit wichtigen Informationen, mit Lehre, was du, mit dem, was du denkst über den Menschen, mit dem, wie du den Menschen veränderst, mit dem, wie du an uns arbeiten willst. Und du hast hier 3, 4 Verse, in denen du uns warnst vor Menschen, die das alles zerstören wollen, die einfach durch eine kleine Nebensächlichkeit unser Vertrauen wegbringen wollen, allein auf dich zu setzen, allein auf dich zu schauen und dahin bringen wollen, dass wir noch etwas anderes dazu mit hineinnehmen in unsere Errettung, dass noch etwas anderes nötig ist, um errettet zu werden. Und da möchte ich beten, dass du uns vor diesen Gedanken bewahrst, dass du uns gnädig bist und dass du uns wirklich hilfst, dein heiliges Wort zu betrachten, zu lesen, zu studieren und darin die wahre Lehre zu erkennen und zu finden. Das bitte ich dich im Namen Jesu Christi. Amen.